Glaube leben mitten im Alltag wäre so das, was sich durchzieht bei uns im Januar, Februar, vielleicht noch ein bisschen März hinein. Dann wie geht es und wie hängt das zusammen mit dem, was wir als Gottesdienst feiern? Und ein Bild, letzte Woche schon mal was Ähnliches, Gottesdienst als Fitnessstudio. Zumindest für den Glauben, zumindest da. Zu sagen, hier kann ich Dinge einüben, hier kann ich Dinge trainieren, die brauche ich Dienstagmorgen 9:30. Die Sache mit dem Beten, die Sache mit der Gegenwart Gottes mitten in meinem Leben. Letzte Woche ankommen in Gottes Gegenwart. Zu sagen, jeder Gottesdienst spiegelt wieder das, was wir brauchen, um mit Jesus und mit Gott zu leben. Und ich brauche die Momente, vielleicht am Beginn eines Tages oder auch mittendrin, zu sagen, und ich will jetzt bei Gott ankommen. Ich will warten auf ihn. Das ist ja auch durchaus was ganz Logisches, wenn wir davon ausgehen, sagen, Gott ist überall. Zu sagen, dann den Moment zu sehen, wo da ist Gott bei mir. Vielleicht, dass ich zu ihm durchdringe oder er zu mir. Ankommen. Ein Bibeltext, der uns heute beschäftigen soll. Es geht nochmal sozusagen um die Hintergründe Gottesdienst. Steht in 1. Petrus 4, 7 bis 11. Ich lese uns das mal, das ist Luther-Übersetzung. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ein ganz kurzer Einschub bei Petrus. Erster Petrusbrief lohnt sich mal an einem Stück zu lesen, sind 5 Kapitel, das ist so lang nett. Vorteil ist immer, wenn man die ganzen Dinge liest, bekommt man die Zusammenhänge, weiß, worum es geht. Ja, Petrus hat gerade davon erzählt, dass Jesus der Herr ist. Und dann dieser Satz, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Und dann die Frage, was hat das mit unserem Gottesdienst zu tun? Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und wir sitzen jetzt hier und feiern Gottesdienst. Und es gibt Einzelne, die freuen sich auch auf die neue Woche. Und sie sagen, Ende aller Dinge, Moment. Aber vielleicht genau das mal zu gucken, sag mal, wo drin findet eigentlich unser Gottesdienst statt? Ende oder Ziel, das ist das Spannende, wenn man diesen Bibeltext aus dem Griechischen übersetzt. Das Wort, was wir als Ende kennen, das könnte man auch mit Ziel übersetzen. Und dann ist schon die Frage, sag mal, was ist eigentlich der Unterschied? Wenn ich sage, es ist nahe herbeigekommen das Ende oder wir sind gleich am Ziel. Ja, finde den Unterschied. Vielleicht könnte man sagen, wie reagieren Menschen eigentlich, ne? Wenn du ständig vor Augen hast, jetzt geht alles den Bach runter. Jetzt ist sozusagen, ne, alles aus. Da kommt nicht viel an Vertrauen rüber. Wer auf das Ende fixiert ist, bei dem wächst die Angst. Dann kannst du am Ende nur noch kopflos rumrennen oder du ziehst dich melancholisch-depressiv zurück. Das ist ja die Gefahr. Petrus erzählt, sagt natürlich, Ende aller Dinge ist gekommen. Und wenn man sich umhört, auch in dieser Stadt, ne, zu sagen, ne, was soll denn alles noch werden? Es geht alles kaputt. Und dass das bei Menschen die Angst steigt, ist doch natürlich. Die andere Frage ist, wenn du sagst, ne, wir sind gleich am Ziel. Also jeder der Kinder in der Größe hat, die wir gerade gesehen haben, ne, also du bist noch nicht auf der Autobahn. Wann sind wir da? Und du weißt, die nächsten 5 Stunden werden spannend. Und dann kommt der Satz, ne, wir sind gleich da, ne, auch wenn du weißt, du lügst. Das dauert schon noch. 521 Kilometer inklusive Stau. Aber der Unterschied kann da hineinsetzen. Wir feiern Gottesdienst in einer Welt, die nicht so ist, wie wir denken, dass sie sein müsste. Das nehmen Menschen um uns herum wahr. Vielleicht ist es unter Christen auch noch mal viel stärker. Menschen, die sagen, ich kenne genau die ersten Kapitel der Bibel, wo Gott schreibt und alles war sehr gut. Und dann gucke ich mich um und denke, nee, das ist es nicht. Und es wird immer schlimmer. Petrus redet nicht vom Ende der Welt, sondern vom Beginn einer neuen. Die Sache ist ja die, Ende oder Ziel, den Unterschied nicht nur finden, sondern erleben. Worauf gehe ich zu? Auf das, was kaputt geht? Auf irgendwie ein schwarzes Loch? Oder wo ich sage, ey, da kommt noch was und das lohnt sich? Das ist der ganz große Unterschied. Der Unterschied auch, wie wir in dieser Welt leben können und wie ich meinen Alltag gestalte. Wenn ich den Eindruck habe, in weniger Zeit geht ja alles hin, dann werde ich mit nicht viel Optimismus, nicht viel Engagement losgehen. Dann kann es nur noch sein, wir müssen hier ganz dringend was tun, dass da ja überhaupt. Es gibt ein Ziel. Zielorientiert. Das Ende aller Dinge. Petrus schreibt seinem zweiten Brief, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist das Ziel. Wir warten darauf, ne? Wir basteln nicht dran herum. Das ist ein großer Unterschied zwischen den Christen und allen möglichen Neuerungsbewegungen. Wir müssen es nicht machen, wir warten darauf. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehst, das ist das, was Jesus erzählt hat. Das Hauptteil, was Jesus erzählt hat, war nicht, seid nett mit den Menschen und liebevoll zueinander, sondern das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Gottes Herrschaft ist ganz nahe und das nicht zeitlich, sondern es ist mir nahe. Gott sagt, du, ich will regieren, willst du? Wenn wir das begreifen, merken wir wirklich, was für eine Chance dahinter steckt, zu sagen, und wir feiern Gottesdienst. Die Christen sind eben nicht die von gestern, sondern, Entschuldigung, die von morgen. Kann man sich mal da bitte anstrengen und sagen, das ist der Unterschied. Christen sind die, die sagen, wir sind schon aus der Zukunft, weil wir warten darauf, dass alles heil wird. Und spannend, Gott fängt in unserem Leben schon an und bringt in Ordnung. Das ist der Unterschied. Weil das Ziel nahe ist. Und deswegen feiern wir Gottesdienst. C.S. Lewis, einer der brillantesten Denker des letzten Jahrhunderts, hat ein Buch geschrieben, Pardon, ich bin Christ. Und in dem hat er einen kurzen Ausschnitt auch über den Gottesdienst. Wir hören uns den gleich an. Dazu muss man noch mal sagen, ne? Also er sagt, diese Welt war mal richtig gut und im Moment befindet sie sich in großer Rebellion. Das ist das, was Christen mit diesem Bericht vom Sündenfall zu tun haben. Zu sagen, ne, der Sündenfall heißt die Rebellion und seitdem ist nichts mehr so, wie es sein sollte, sein könnte und sein müsste. das, was Gott geschaffen hat, ist vom Feind besetzt. Und dazu hören wir uns jetzt mal einen ganz kurzen Ausschnitt aus diesem Buch an.
Das Christentum ist sich also mit dem Dualismus einig, dass dieses Universum sich im Kriegszustand befindet. Aber es ist nicht der Meinung, dass dies ein Krieg zwischen unabhängigen Mächten ist. Aus christlicher Sicht ist es eher so etwas wie ein Bürgerkrieg, eine Rebellion. Und wir leben in einem Teil des Universums, der von den Rebellen besetzt ist. Vom Feind besetztes Land. Das ist diese Welt. Das Christentum berichtet davon, wie der rechtmäßige König gelandet ist, in Tarnung könnte man sagen, und wie er uns alle aufruft, uns an einem großen Sabotagefeldzug zu beteiligen. Man geht im Grunde in die Kirche, um dort die geheimen Funksprüche unserer Freunde abzuhören. Deshalb ist der Feind so erpicht darauf, uns von dort fernzuhalten. Das tut er, indem er uns bei unserem Dünkel, unserer Denkfaulheit und unserem intellektuellen Snobismus packt.
Ich kann das Buch nur empfehlen. Es geht über seitenweise dort so los. Aber nochmal zu sagen, ne? Das Bild zu sagen, ein Land, ein Gebiet besetzt vom Feind. Dazu muss man wissen, Hintergrund dieses Buches von ihm sind Radioandachten an Soldaten an der Front, die gerade so, ne, D-Day, die gerade Festlandeuropa wieder versucht haben zu erobern. An die hält er Woche für Woche Radioansprachen. Aus diesen Radioansprachen ist dieses Buch gekommen. Also nicht das Bild zu sagen, ein Land besetzt und dann gibt es Einzelne, die sagen, und wir wagen den Widerstand. Und die treffen sich, um die Funksprüche der eigentlichen Regierung zu hören. Und das Bild, sagt er, das ist Gottesdienst. Das finde ich das Spannende zu sagen. Ja, wenn wir sagen, wir feiern Gottesdienst, wir machen keine Party, Freunde, sondern wir feiern mitten in dieser Welt, die nicht so ist, wie sie sein könnte. Mitten in dieser Welt setzen wir einen Punkt, wo wir sagen, und jetzt haben wir mit dem rechtmäßigen Herrscher Kontakt und wir hören ihm zu und wir richten uns auf ihn aus und holen uns von ihm die Anleitung, die wir brauchen für die nächste Woche, für das Leben im besetzten Land. Wenn du das hast, dann hast du wirklich mal begriffen zu sagen, das ist das Unternehmen, was wir hier Woche für Woche tun. Darum geht's. Dass wir uns fit machen, in einer belagerten Welt zu leben. Und wie viele Dinge sind, die einem ständig die Beine wegschlagen, das weiß jeder von uns. Und sagen, und hier das auftanken, hier einander stark machen. Oder vielleicht, ich habe mal versucht, noch ein Bild ein bisschen zu spielen, zu sagen, ne, in der Wüste meines Lebens ist sowas wie Gottesdienst, dass mir da eine Tür aufgetan wird, in der entdecke ich das, was die Wirklichkeit ist. Nochmal, weil das Ziel aller Dinge nahe herbeigekommen ist. Nicht, weil wir es uns erträumen, sondern weil Gott sagt, und ich bin da. Und hier ist ein Punkt, da kannst du mich treffen und kannst Luft holen in dieser neuen Welt. Das ist Gottesdienst. Und Petrus gibt uns sozusagen auch ein Stück Lebensstil einer neuen Zeit, die wirklich anbricht, mit. Da sagt er so, seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, seid gastfrei untereinander. Das ist der Lebensstil einer neuen Welt. Nüchtern und besonnen zum Gebet. Das gibt mir eben so den Anschluss zu sagen, beten hat mit meiner Realität zu tun. Das ist nicht, dass ich irgendwo in eine Sphäre abtauche, wo ich endlich alles vergessen kann. Manchmal könnten Nichtchristen so auf die Idee kommen, wenn die uns beim Beten zugucken, ne? So, wenn Leute dann, nee, das sage ich jetzt nicht. Aber das ist ja die Gefahr dabei, ne? Dass Christen sind die Träumer. Die sich aus der Realität wegträumen in eine heile Welt. Nee, das ist andersrum. Beten heißt, in meine Wüste diese heile Welt hineinbringen. Dann hat man verglichen, beten, das sei das, wie es in Offenbarung 3 beschrieben ist. Offenbarung 3, die Sendschreiben oder diese dienstlichen Anweisungen an die Gemeinde Jesu. Dort steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer meine Stimme hört und mir auftut, bei dem will ich eingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Das ist Beten. Beten heißt nicht, dass ich schöne Worte finde, dass ich irgendetwas toll erzählen kann, dass sich vielleicht am Ende noch reimt. Beten heißt einfach Gott mein Herz aufmachen und ihm teilhaben lassen an meinen Gedanken, an den Emotionen, die da hochkochen oder sich verkriechen. Das ist Beten. Mein Herz, mein Inneres aufmachen und Gott sagen, guck's dir an. Ich finde gerade keine Worte, aber guck's dir an. Das ist Beten. Interessanterweise ist das Beten und Bibellesen erst vielleicht in den letzten 100, 150 Jahren auseinandergebrochen. Martin Luther hat, wenn er vom Beten geredet hat, hat ein tolles Buch geschrieben über das Beten, das hat er seinem Barbier hat er das gewidmet. Ganz interessanter Mensch. Muss schon noch mal ein Kirchengeschichtsseminar mit euch machen. Und dem erklärt er, wie es beten geht. Und da sagt er, wenn er betet, dann liest er einen Teil aus der Heiligen Schrift und überlegt, wofür er danken kann, wofür er bitten muss, wo er umkehren soll. Er nimmt also das, was er liest, als das persönliche Reden in sein Leben hinein und meditiert darüber. Aber christliche Meditation ist nicht ein Leerwerden, sondern ein Erfülltsein. Das ist der Unterschied zu Meditation, wie wir es aus dem fernöstlichen Bereich kennen. Christliche Meditation heißt, ich will erfüllt werden von dem Reden Gottes. Ich will darüber nachsinnen. Besonnen und nüchtern. Also mit beiden Beinen fest in dieser Welt. Und zu sagen, lieber Gott, was sagst du dazu? Und ich will dir die Probleme dieser Welt und auch meines Lebens bringen. Eigentlich dieses Leben mit Jesus pflegen. Petrus sagt, ne, weil das Ziel ist. Ne, wenn das Ziel im Auge ist, dann werden nochmal Kraftreserven aktiviert. Also hätten wir es jetzt auch nochmal so Marathonlauf. Wann ist eigentlich der Marathonlauf in Leipzig? Im Herbst, ne? Ja, da müsst ihr euch mal hinstellen, so 500 Meter, bevor die ins Ziel einlaufen. Ne? Also manche, die schleppen sich dann nur noch rein und andere werden dann angefeuert, das ist gleich geschafft und auf einmal geht da nochmal ein Ruck durch und dann laufen die los. Genau das will Petrus zu sagen, du, das Ziel ist nahe, es lohnt sich, nicht aufhören, weitermachen. Und er sagt, den insgesamt, Das, was wir, glaube ich, beim Bibellesen sehr häufig verkennen. Wir sehen es gleich sehr individuell. Die Bibel ist ein Buch an ein Volk, an eine Gruppe, an eine Christenheit, immer im Plural geschrieben. Ganz, ganz selten, dass etwas nur für den einen gilt. Sondern der eine nimmt es aus dem, was für alle gilt. Weil das brauche ich doch. Deswegen, Gottesdienst feiern heißt, wir beten hier miteinander. Wir hören auf Gottes Wort. Weil ich vielleicht zu Hause es vergesse. Da irgendwie nicht rankomme. Die Gedanken nicht klar kriege. Deswegen müssen wir das hier machen. Und das ist gut. Ja, dazu können wir noch sagen, dazu gibt es dann noch die verschiedenen kleinen Gruppen, ob das Hauskreise sind, Pluskreis, EC, Bibelkreise. Ja dort, wo wir gemeinsam drüber reden und fragen, was sagt der Herr? Und er sagt, habt beständige Liebe untereinander. Und dann kommt dieser ganz spannende Satz, denn die Liebe deckt der Sündenmenge. Die wenigsten wissen, ich habe mal in einem Posaunenchor geblasen. Ich mache es auch nie wieder. Und in diesem Posaunenchor gab es einen Spruch, der Tiefbass deckt der Sündenmenge. Kennt das jemand? Kann jemand von überhaupt so Posaunenchor? Sagt gar niemand was. Oh Mist, Beispiel, voll daneben. Will sagen, wenn so ein richtiger Tiefbass, wenn der an seine Tuba so richtig reinrührt, dann hörst du nicht, was die in der zweiten Stimme da vergeigen. Das... Du hörst dann nur noch Wie ist das eigentlich? Hat beständige Liebe. Nimm bloß mal diesen einen Aspekt raus. Wie gehen wir mit den Fehlern, mit der Schuld des anderen um? Das ist der Punkt, wo wir als Christ wirklich den Gegenpol zu all dem stellen können, was um uns herum passiert. Dass wir sagen können, wir machen das einfach mal wie Gott, wir vergeben. Liebe meint eben nicht, wir schmieren das alles zu, ne? Da macht jemand was falsch und ja, ne? Decke des Schweigens. Das ist falsch. Ne? All das, was verdeckt wird, das kommt irgendwo von unten wieder hoch. Nein, es wird vergeben. Aus der Liebe, die Gott gibt. Das ist die Möglichkeit, wie mit falschen Dingen umgegangen wird. Nicht indem Menschen einander bekämpfen. Nicht indem Menschen sagen, ne, wenn du nicht. Das mal durchzuexerzieren, zu sagen, was heißt das? Gott liebt den Sünder, er hasst die Sünde, er vergibt Sünde, weil Christus am Kreuz dafür gestorben ist. Weil er gesagt hat, ich will, dass Menschen anders miteinander umgehen können und den Zugang zu mir haben. Wenn wir miteinander Abendmahl feiern, ist genau das, was uns zugesprochen wird. Christi Blut für dich vergossen. Damit du die Kraft hast zu sagen, und ich will auch vergeben. Dass wir sozusagen die Kultur bei uns etablieren, die gegen all das spricht, was wir um uns herum erleben. Wo sobald jemand einen Fehler macht, dann kriegt er ein paar drauf. Nein. Und das Dritte, ne, seid gastfrei untereinander. Gastfreundschaft gehört zu den absolut christlichen Tugenden. Die Tür aufmachen, füreinander und für andere. Zu sagen, hier kannst du kommen, hier kannst du sein. Hier ist ein Platz für dich. Wer heute Abend das nochmal was nachlesen will, Hebräer 13, schreibt der Hebräerbrief, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn so haben manche unter euch schon Engel beherbergt. Also, wenn du Engel sehen willst, lade dir Gäste ein. So einfach kann es gehen. Wenn wir die drei Dinge zusammennehmen, ist das, was für mich, was für uns Gottesdienst ausmacht. Miteinander das Vertrauen auf Gott pflegen und stärken. Die Liebe zueinander üben, und üben heißt ja halt immer wieder und manchmal immer den gleichen Takt 25 Mal. Ne? Oder beim 1x1, ne? Grundschule. Ach, ich bin so froh, dass ich kein Grundschullehrer bin. Ne? Also bis zur 5 ist ja immer, das kriegt jeder noch hin. Ne? Aber 6, 7, 8, ach, gruselig, oder? Wie machst denn du das? Nee, jetzt nicht, aber würde mich schon mal interessieren. Ne? Das kannst du nur auswendig lernen, musst du üben. Ne? 7, 14, 21, 28, 35. Ne? Das muss irgendwann Fleisch und Blut übergehen und dann ist halt mal statt nur 42, eine 41 dabei. Denkst du, ah, stimmt was nicht. Genau, also nochmal von vorn. Üben. Liebe üben. Und Gastfreundschaft. Man kann das auch darstellen, von innen nach außen. Dort, wo Christen diese Gemeinschaft mit Gott pflegen, hat es eine Auswirkung auf das, was sie miteinander leben, und ihr gemeinsames Leben hat Auswirkungen auf die, die sagen, was machen die eigentlich, die Christen? Und dann ist Petrus praktischer, als es uns lieb ist, und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der Gabe Gottes. Dient einander. Mal ganz konkret zu sagen, an einem Gottesdienst wird das deutlich. An einem Gottesdienst bleibt das keine Theorie mehr. Sondern zu sagen, das, was ich bekommen habe an Begabung, das mag ich für den anderen einsetzen. Für die Schwester, für den Bruder neben mir. Hier bekommt es Gestalt. Erfrischend ist ja, dass Petrus zu den Gnadengaben nicht einfach nur Zungenreden, Heilung und Prophetie rechnet, sondern Predigt und Diakonie als Gnadengabe. Vorhin in Markranstädt, so ganz herzlich aus Markranstädt grüßen, ich vergesse sowas immer, hatten wir ganz kurz dann auch noch das Gespräch drauf. Ich vermeide eigentlich immer den Begriff Diakonie, Hat mich jemand angesprochen, das heißt doch Diakonie? Ja. Mein Problem heute ist, sobald wir Diakonie nennen, denken die meisten Christen, ja, das macht das diakonische Werk oder ein paar Diakonissen, die wir noch haben. Und das ist ein Irrtum. Den würde ich gern nicht bestärken wollen. Diakonie übersetzt das, was Petrus hier heißt, bei Tischdienst. Sag mal, hast du Tischdienst heute? Wäre es nicht dran, dass du den Tischdienst übernimmst? Nicht das Spektakuläre, sondern ganz bodenständige Dinge. Die Begabung, die wir haben, sind uns füreinander gegeben. Dadurch soll Gemeinde gebaut werden, indem wir einander uns einbringen. Ich verwalte nur das, was Gott mir gibt. Interessanterweise sagt Petrus, ne, wer predigt, der soll es als Gottes Wort. Jetzt nicht in dem Sinne der Unfehlbarkeit. Ne, da gibt es nur einen, der das für sich reklamiert und der irrt, dass jemand unfehlbar sein könnte. Nein, sozusagen, das kommt von dem Hören auf Gott, von dem Dranbleiben. Das, was ich von Gott gehört habe, aus seinem Wort erkannt habe, dass ich das den anderen weitergebe, das in ihrem Glauben und Leben einen Anstoß geben kann, Hilfe geben kann. Nochmal das von letzter Woche, zu sagen, ne, wenn wir überlegen, Gottesdienst, das heißt, wir dienen einander. Da habe ich mal überlegt, wie ist denn das? Wer dient denn hier eigentlich? Bin mal auf Folgendes gekommen. Ne? Also wir haben einen Begrüßungsdienst. Es gibt einen Moderator, der Benni, Verkündiger, Musiker. Jetzt habe ich heute doch falsch, ne? Weil die meisten sind immer nur drei. Hm? Wir haben ein Kindergottesdienst-Team. Wir haben manchmal alle zwei Wochen, alle vier Wochen Gemeindecafé. Da sind auch etliche Leute dabei. Wir haben dann Leute, die sammeln die Kollekte ein. Wir haben Leute an der Tontechnik, am Beamer, am Livestream. Und dann Dinge, die sieht man gar nicht. Ne? Dass es ja Woche für Woche auch Leute gibt, die halten das so sauber, dass wir uns wohlfühlen. Wir haben jemanden, der kümmert sich darum, dass das Ganze auch läuft, ne? Dass auch geheizt wird und dass an alles gedacht wird. Wir haben Leute, die versuchen, unsere Informationen über Gottesdienst ins Internet zu bringen. Und wir haben so ein Gemeindeblatt. Also wenn ich richtig gezählt habe, sind das jeden Gottesdienst ungefähr 24 Leute. Das ist doch mal eine Zahl, ne? Zu sagen, ja. Und nun steht hier, dient einander, nicht stellt einander an. Das ist der Unterschied. Nicht so, ne, die machen das, sondern das hat auch noch eine andere Sache. Dort, wo ich mich in so ein Unternehmen wie Gottesdienst eingebe, werde ich selber mehr davon haben, als wenn ich nur der Beobachter bin. Weil Glauben ist keine Beobachtersituation. Das geht beim Fußball. Bei RB funktioniert das zurzeit gut. Na? Aber nicht in christlicher Gemeinde. Wir dienen einander mit der Gabe. Zu sagen, wenn ich in meinem Glauben wachsen will, dann muss ich mich einbringen. Die besten und schönsten Erkenntnisse über das, was Gott in seinem Wort schreibt, habe ich, weil ich das wahnsinnige Glück habe, zu sagen, ich bin Pastor. Morgen früh von 7 bis 12 werde ich mich mit den Bibelstunden für nächste Woche beschäftigen. 5 Stunden konzentriertes Bibellesen und überlegen und ausarbeiten. Dienstag geht es dann mit der Predigt los, nächste Woche habe ich noch ein Seminar, da kommen dann noch mal ein paar mehr dazu. Ich habe das wahnsinnige Glück, ich muss das machen. Ich bin richtig beschenkt. Also das ist jetzt nicht kokettieren, sondern das ist wirklich etwas, das schätze ich sehr. Zu sagen, ey, ich darf morgen 5 Stunden mit dem Wort Gottes umgehen und darf es durch mich durchlassen, darf es mich korrigieren lassen, mich ermutigen lassen, das, was ich dann weitergeben will. Das ist bei den Musikern nicht anders. Das ist so ein Geheimnis von Mitarbeit. Mein Vertrauen zu Jesus wird auch in dem Maße wachsen, in dem ich mich einbringe. Zu sagen, ich will da beständig etwas machen. Und das ist ja so, dass man sagen kann, die Beständigkeit. Ne? Also ich habe auch ein Abo in einem Fitnessstudio um die Ecke. Ich gehe auch hin. Mehr als einmal im Monat. Ja, und trotzdem habe ich Rückenschmerzen. Ja, wenn ich alle 2-3 Tage das machen würde, ging es mir anders. Merkst du was? Genau das ist das Geheimnis. Ne? Jetzt würde ich gerne nochmal das abspülen von C.S. Lewis. Ne? Was hält uns davon ab? Könnte es auch sein, dass von Gottesdienst und von Mitarbeit ich abgehalten werde durch komische Dinge, die in meinem Kopf passieren, damit ja mein Vertrauen auf Gott nicht wächst? Ich will es einfach mal als Frage stellen. Ach so, das waren die 24. Ja. Trainiere deine Begabung. Innerhalb von Gemeinde hast du die Möglichkeit, das sozusagen im geschützten Rahmen zu tun. Petrus schließt ab und sagt, dass Gott geehrt würde. Es geht doch nicht um uns. Und dass wir sagen, oh, was sind wir toll. Wir sind's, ja. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass Menschen, die auf Christen gucken, ins Staunen über Gott kommen. Und das müssen wir gar nicht merken. Aber dort, wo ein Leben im Anbruch dieser neuen Welt passiert, wo etwas von dem, was in dieser neuen Welt ist, in meinem Leben schon widerspiegelt, da werden Menschen über ins Staunen kommen, was Gott aus Menschen machen kann. Und das wünsche ich deinen Nachbarn, das wünsche ich deinen Studienkollegen, deinen Arbeitskollegen, dass sie staunen können zu sagen, was der Gott alles kann. Und das kannst du hier anfangen zu trainieren. Wir beten miteinander. Vater, wollen dir Danke sagen, dass du uns Gemeinde schenkst, dass du uns Gottesdienst gibst. Als einen Punkt in der Woche, an dem wir neu anfangen können mit dir. An dem wir uns auf dich ausrichten, an dem wir von dir hören und unser Vertrauen auf dich stärken. Herr, danke, das ist auch der Ort, an dem wir einander dienen. Jesus, hilf uns dazu, das zu tun und dann gib uns das Erleben, dass das unsere Beziehung zu dir stark macht. Amen.